Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie versprochen am Freitag, wie immer mit mir und mit Mighty Matze. Matze, Ballhof.
Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Wir ehren sozusagen den 300-Event bei der UFC und wir wollten ja abwarten, bis die Pressekonferenz vorbei ist und das Wiegen. Es hätte ja sein können, dass noch irgendwas Spektakuläres passiert, aber ich denke, das war alles relativ freundschaftlich, oder?
Ja, also ein paar Highlights gab es für mich schon auf der Pressekonferenz. Das war zum einen, dass Mark Coleman darf den BMF-Titel übergeben, jetzt am Samstag.
Du hast Hätte ja ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ist ein feiner Zug von der UFC.
Ja, da gab es auf Social Media, wurde das Thema diskutiert. Und so kam man dann auch drauf. Und Dana White ist scheinbar ein Fan von der Idee gewesen. Dann gibt es 300.000 Bonus statt 50.000 Bonus.
Was ich super finde, haben die Athleten definitiv verdient.
Ja. Und alles in allem eine geile Aufmachung. Eine geile Aufmachung von der Pressekonferenz.
War schon beeindruckend, die da alle sitzen zu sehen. Aber insgesamt ein sehr respektvoller Umgang, finde ich. Also die wissen schon alle, ihre Gegner dementsprechend einzuschätzen und so einen richtigen Beef gab es ja nicht.
Nee, haben wir ja auch nicht erwartet, oder? Zwischen wem?
Nee, ja, gut, wir haben halt abgewartet, die Pressekonferenz, ne, dass vielleicht noch irgendwas passiert oder das Wiegen, dass jemand vielleicht sein Gewicht nicht schafft oder sich...
Ja, ist ja fein, ja, ist ja auch gut so. Finde ich auch gut so, fand ich gut so. Und neue Handschuhe wurden vorgestellt, Matze.
Ach, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, siehst du mal, da schicke ich dir doch gleich mal ein Foto bei WhatsApp. Ja gut, man sieht bei den neuen Handschuhen, die sehen ehrlich gesagt gleich aus. Also da ist irgendwas soll da verändert worden sein. Ja, ich finde, sie sehen gleich aus. Champions bekommen jetzt aber goldene Handschuhe. Das finde ich super geil. Also von der Optik her finde ich diese goldenen Handschuhe echt mega geil.
Immer in Gold, die Champions?
Rechne ich mal damit, ja. Mhm. Goldene Champion-Handschuhe. Und dann würde ich sagen, Matze, guck mal das Foto bei WhatsApp. Der Rest kann ja meine Instagram-Story gucken. Ich habe da das gleiche Foto in der Story hochgeladen. Mhm. Und dann würde ich sagen, Matthias, haben wir ja UFC 300. Man merkt, du bist ein bisschen, die FIBO macht müde, ne?
Ja, die FIBO macht sehr müde. Habt ihr jetzt 2 Tage verbracht und sind lange Tage, schöne Tage, aber anstrengende Tage. Und jetzt bin ich auch gerade 3 Stunden auf der Autobahn gewesen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wollen wir gar nicht ausdehnen. Ja, ich bin etwas müde, aber auch für den Podcast fit genug.
Aber jetzt bin ich verwundert. Bist du wieder zu Hause?
Ich bin gerade zu Hause im Büro, ja. Ich habe Donnerstag, Freitag auf der Messe gearbeitet. Jetzt bin ich von Köln aus nach Hause gefahren, bis Kassel, weil meine Frau auch arbeitet. Allerdings arbeitet die nur Samstag und Sonntag auf der Messe. Und die wollte nicht mit dem Zug fahren. Die Zugverbindung war ein bisschen blöd. Und ja, so kam es halt dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, komm her, Schatz, ich komme nach Hause, ich hole dich ab und dann fahren wir jetzt gleich wieder nach Köln.
Ach so, ich dachte, du darfst jetzt doch live UFC 300 gucken, irgendwie zu Hause auf der Couch.
Nee, leider nicht. Ich werd wohl auf dem Laptop gucken müssen.
Ja, ist ja nicht die Welt. Ich guck die Events auch vom PC-Bildschirm so mittlerweile, weißt du. Ich wollte mir einen Beamer kaufen. Da habe ich mal einen gekauft von Amazon für 100 Euro. Kompletter Rotz. Nicht gut, hat mir nicht gut gefallen. Aber ich will auch keine 400 Euro ausgeben. Und man sagt sich so, ja, ab 400 geht's erst los. Ab da kannst du die Beamer erst ernst nehmen. Ja, weil ich streame ja immer live und ich habe hier keinen Fernseher. Ich will keinen Fernseher an die Wand montieren. Da war ich eigentlich froh über so eine Beamer-Lösung. Mhm. Aber ja. Gut. Maincard von UFC 300. Also jetzt mal eine Frage. Und du fährst gleich auch wieder nach Köln?
Ja, ich komme gerade aus Köln und gleich fahre ich wieder nach Köln. Ich pick nur meine Frau ein, setz die ins Auto und dann düsen wir beide wieder los nach Köln, schlafen dann da im Hotel.
Wow.
Und dann morgen früh um 6 Uhr wird aufgestanden, dann wird trainiert, gefrühstückt und auf die Messe gefahren. Um 9 Uhr stehe ich dann auf der Messe.
Ich fühle mich schon erschöpft nur vom Zuhören. Ja. Will ich ja gar nicht. Respekt, Matze. Aber ich sag's immer, Matze, mit so einem Schiff, da kann man auch mal, kann man auch mal 6 Stunden fahren.
Ja, das stimmt. Im Auto ja. Ist es.
Gut. Matze, wir haben UFC 300, die Maincard eröffnen, Bo Nickel und Cody Brundage. Muss man überhaupt über den Fall sprechen? Bo Nickel, der größte Favorit in der Geschichte der UFC, jetzt mal ehrlich, das Ding ist doch jetzt schon gelaufen.
Ja, also Bo Nickel kann sich da eigentlich nur selber im Weg stehen, aber es ist halt ein Fight, ne? Und jeder Fight ist ernst zu nehmen, jeder Gegner ist ernst zu nehmen. Ich habe natürlich im Vorfeld wieder das American Top Team beobachtet, gucke aber die Stories von meinem Kumpel und da waren viele Stories drin mit Bo Nickel. Die haben da viel zusammen trainiert. Das ist schon ein Riesentalent, aber wir haben auch schon einige Talente gehabt, die entgleist sind und hier wird natürlich vor einem Riesenpublikum, einem Riesenevent. Ja, es ist halt immer so eine Sache, wenn du als Favorit in so ein Ding reingehst. Und wir haben da auch schon den einen oder anderen stürzen sehen, auch wenn es so ein Megatalent war. Hier bin ich aber auch relativ sicher, dass Bo Nickel das Ding gewinnt, weil der ist wirklich gut. Hier habe ich nicht so das, ich habe hier nicht so die Angst, dass dem da so ein Ding passiert wie so, wie heißt er hier, Sage Northcutt zum Beispiel.
Ja,
ich hatte es irgendwie im Urin, oh, das zu, verrutscht bei dem.
Zu schön für den Sport.
Ja, genau. Und dann ist es ja auch so passiert in der UFC und dann auch später, wo war er da? Da war er dann schon in China bei One Championship. Ja, der Junge ist halt von Anfang an gejagt worden. Ja. Und Bo Nickel wird auch gejagt werden, aber er hat schon diese Siegermentalität irgendwo. Und zu seinem starken Ringen kommt halt auch ein gutes Boxen. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf den, was der uns noch zeigen wird. Aber wie gesagt, jeder Kampf muss halt erstmal gewonnen werden. Und ich würde keinen Gegner in der UFC unterschätzen.
Ja, mit derselben Taktik konnte ich damals, Gesundheit, mit derselben Taktik konnte ich damals Chris Cyborg gegen, ich glaube, Tonya Avenger. Da habe ich im Vorfeld mir auch gedacht, na komm, jeder Punch kann entscheiden. Und hat Chris Cyborg Tonya Avenger so auseinandergerupft. Und seitdem ist es bei einem guten Freund von mir und mir ein guter Running Gag, immer zu sagen, ja hey, ein Punch kann den Fight entscheiden. Weil das einzige Mal, als wir uns so auf den Fight gehypt haben, ist genau das nicht passiert, sondern es war eine pure Dominanz und echt schwer mit anzuschauen, wie da der Favorit gewonnen hat. Bei Bo Nickel ist natürlich die Sache, Sage Northcutt hatte einen guten Background durch Kickboxen. Aber Bo Nickels Background ist im Vergleich zu anderen Fightern, die man Talent nennt, wirklich super solide.
Ja.
Wahnsinnig. Ja,
da sehe ich auch einen Unterschied, absolut.
Ja, wahnsinnig hoch dekoriert. Wahnsinnig erfolgreich gewesen im Wrestling, bevor er zur UFC kam. Und man sagt ja so schön, dass das wirklich die beste Base ist.
Ja, bin ich voll bei dir. Kann man jetzt nicht vergleichen mit Northcutt, der mehr aus so einem Leichtkontakt-Kickboxen gekommen ist. Und da ist es halt dann doch nochmal was anderes, wenn dann Vollkontakt, okay, der hat auch Vollkontakt gekämpft, ja, aber er war vom Stil her, vom Kämpfen her, war es halt mehr so ein Leichtkontakt-Typ. Und Bo Nickel, der ist mit seiner Basis als Ringer, ja, schon, er strahlt mir eine andere Sicherheit aus, auch vom Kampfstil her, ist das solider, was er zeigt. Deswegen, ich denke auch, im Normalfall vom Talent her, vom Können her, müsste er das Ding locker nach Hause schaukeln.
Ein Fight, bei dem wir uns wohl nicht so einig sind, ist Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. Es könnte, also boah, das ist ja ein so genialer Fight. Tsarukyan, auch klasse Fighter. Junges Talent, ist er 27 Jahre alt, hat jetzt Benil Dariush in der ersten Runde weggeknallt. hat zwei Fights in der UFC verloren. Das war einmal sein UFC-Debüt gegen Islam Makhachev. Ja, verrückt. Und dann eine knappe Decision gegen Mateusz Gamrot. Charles Oliveira auf der anderen Seite, ja, hat schon ein paar Niederlagen in der UFC, 9 Stück. Aber seit 2017 hat er halt auch wirklich nur gegen Islam Makhachev verloren. Hat aber Siege gegen Dariush, Gaethje, Paulie Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee, Jim Miller. Gegen den hat er auch gewonnen. Hm. Verrückt, oder? Und weißt du, was ich auch verrückt finde? Charles Oliveira kämpfte schon 2010 gegen Jim Miller. Und Charles Oliveira kämpfte 2015 gegen Max Holloway. Und ich finde es so verrückt, dass die drei einfach jetzt auch zusammen bei UFC 300 sind, oder?
Und immer noch am Start sind. Also wirklich Wahnsinn, was die drei Kämpfer in der UFC schon geleistet haben. Wie viele verschiedene Top-Fighter, die schon gekämpft haben. Teilweise auch die gleichen Gegner schon gekämpft. Also wirklich beeindruckend. Und man kann da nur den Hut ziehen vor Charles Oliveira. Die Frage, was ich mir halt bei so einem Fighter immer stelle, ist, wie ausgelatscht sind dem seine Schuhe? Wie viel Kilometer hat er noch auf dem Tacho? Wann kommt der Point Break, wo er nicht mehr die Leistung wie früher abrufen kann? Weil irgendwann wird ja die Karriere einen Knick bekommen, wo es dann bergab geht. Wann wird dieser Zeitpunkt sein? Vom Alter her geht's noch, er ist 34. Aber was der Typ schon gekämpft hat, wie viele Top-Fights der schon gemacht hat. Ich dachte, vielleicht ist es schon nach Islam Makhachev zu Ende, aber dann haut der Benil Dariush weg. Und ebenfalls in der ersten Runde, auch beeindruckend, also Charles Oliveira, anscheinend wird er nicht alt, anscheinend kann der dieses hohe Niveau, diesen hohen Level halten. Nichtsdestotrotz hat er hier einen extrem hungrigen, jungen, ja, man könnte fast schon sagen, gierigen Gegner. Ich werde nie vergessen, als Tsarukyan gegen Gamrot gekämpft hat. Und dann nach dem Kampf, nachdem er verloren hat, nach diesen 5 Runden, die brutal waren, es waren enge Runden, wie am Boden zerstört der war.
Ja.
Da habe ich den so das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Der hat geweint, weil er verloren hat und er hat ja keinen schlechten Kampf gemacht. Es war ein super Kampf und er hat nach Punkten verloren. Also, aber da habe ich gedacht, Junge, wer sich das so zu Herzen nimmt, wer so, da hast du gemerkt, dieses Feuer, was in dem brennt. Also der ist echt brutal. Und er hat natürlich auch genau die Waffe, um Charles Oliveira zu schlagen. Denn ich schmeiße es jetzt mal so salopp in den Raum. Eine Schwäche, die meisten brasilianischen Topkämpfer haben, ist das Ringen.
Ja.
Top Striking, Top BJJ, aber so in der Mitte dieses Ding, dieses Ringen, das kriegen die Brasilianer nicht so richtig auf dem Schirm. Und das könnte unter Umständen ein Problem werden mit Tsarukyan. Und der ist so jung und hungrig, das ist auch einer von denen, die nachgehen.
Glaubst du?
Ich bin mir sicher, der hat keine Angst vorm Boden, der wird nachgehen. Der hat so viel Power, der ist so massiv, muskulös, starker Ringer, gutes BJJ, in allen Bereichen stark. Wenn da Charles Oliveira angeschlagen ist, wird der nicht stehen bleiben. Der wird hinterher marschieren. Der wird nicht diesen Respekt vorm Bodenkampf haben, wie das vielleicht andere haben. Auf der anderen Seite hat er mit Chandler natürlich auch einen Ringer gehabt, der extrem stark ist und am Boden nachgegangen ist und der da Oliveira auch extrem unter Druck gesetzt hat. Nichtsdestotrotz ist Oliveira da wieder auf die Beine gekommen und hat dann Chandler ausgenockt. Aber ich denke, das ist hier die Achillessehne von Charles Oliveira, das Ringen von Tsarukyan.
Ja, hast du eigentlich ganz gut gesagt, vor allem Tsarukyan ist nicht zurückgewichen vor Islam Makhachev. Und der musste sich auch nicht verstecken vor Islam Makhachev. Natürlich waren beide da noch auf einem ganz anderen Stand als heutzutage. Ja. Aber dass Tsarukyan schon vor 2019 war es, glaube ich, vor 5 Jahren, so gut mithalten konnte mit Makhachev und auch auf dem Boden mit ihm gewrestelt hat, zeigt mir schon, okay, der wird sich ja jetzt nicht verschlechtert haben in der Zeit. Keiner von beiden. Und beide waren damals schon gut und Ja, das stimmt. Also ich denke schon, dass Tsarukians Wrestling ein Problem werden kann für Charles Oliveira. Gleichzeitig glaube ich aber, dass viele unter einer starken Vergesslichkeit leiden und dementsprechend vergessen haben, wie der Name des Champions lautet. Zumindest jetzt in seinem Slogan, der echte Champion ist natürlich Mahachev. Und ich denke auch nicht, dass Oliveira jetzt die besten Chancen hat, wenn wir da einen Rückkampf sehen. Aber Charles Oliveira wird gegen Arman Tsarukyan gewinnen. Man vergisst irgendwie dauernd, gegen was für ein Kaliber Oliveira da gewonnen hat. Ja, Gaethje, Poirier, ey, das sind die Besten. Das sind die Besten im Lightweight. Ja. Klar, ja, wurde der dann überrollt vom Bulldozer Mahachev. Ist okay. Aber man hat ihn unterschätzt, als er gegen Dariush gekämpft hat und knallt ihn da in der ersten Runde weg. Also wirklich, die Leute vergessen viel zu sehr, wie gut Charles Oliveira eigentlich ist. Und deshalb wird er da auch gegen Tsarukyan gewinnen, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube dran, sagen wir es so.
Also mega, mega, mega spannender Fight, wie ich finde. Während wir bei Bo Nickel wahrscheinlich relativ entspannt zuschauen werden, kriege ich hier das erste Mal schon Puls.
Mhm. Ja.
Spannendes Ding, aber ich würde jetzt auch, ich denke, beide Fighter auf einem Niveau. Das eine spricht für den anderen, das andere spricht natürlich auch wieder für Charles. Und man kann hin und her, ne, wie Tischtennis, kann man sich die Bälle hin und her spielen. Aber aufgrund meiner Fanliebe und weil ich halt auch Charles Oliveira schon so lange verfolge, komm her. Charles Oliveira gewinnt das Ding.
Ach nee, das ist aber gar kein gutes Zeichen, Matze.
Na, da hat es auch
immer wenn du gegen ihn gewotet hast, hat er gewonnen. Immer wenn du für ihn warst, hat er verloren.
Ja, ist immer blöd, wenn ich da zu meinem Liebling halte. So frei nach dem Motto, komm her, ich sage, er verliert, dann kann ich mich umso mehr freuen. Aber ich will diesmal an seiner Seite stehen, ich will mit ihm jubeln. Ich sage, Charles Oliveira gewinnt.
Im nächsten Fight sind wir uns auch ungewiss. Aber Matthias, ich glaube, du kennst meine Prognose wahrscheinlich schon, aber ich glaube, du hast eine andere Meinung als ich, oder? Gaethje versus Holloway.
Ich verfolge natürlich deine YouTube-Videos.
Oh, danke.
Und habe natürlich eben auf der Autofahrt mir dein Prognose-Video angeschaut, praktisch um mich vorzubereiten auf diesen Podcast. Mhm. Und ich habe da schon gemerkt, wie hin und her gerissen du warst in deinem Podcast. Du hast dich man könnte sagen, Frau Baerbock würde sagen, 360 Grad jedes Mal gedreht.
Mhm.
Man hat dir angemerkt, du warst hin und her gerissen.
Oh ja.
Du wolltest ein Statement in deinem YouTube-Video abgeben und dann hast du im letzten Moment gedacht, aber das und das spricht ja wieder da und dafür. Und also, du warst da schon. Wer es noch nicht angeschaut hat, ihr müsst es euch anschauen. Ihr werdet merken, wie emotional Carsten da von einer Seite auf die andere gesprungen ist. Ähnlich ging es mir genauso. Ich kann also deine Gedanken gut nachvollziehen. Wobei ich hier in diesem Kampf gehe ich fest mit Gaethje.
Fest?
Ja.
Warum?
Ich denke, dass er härter austeilen kann als Max Holloway. Ich glaube, seine Schläge sind etwas härter. Und von der Taktik her bin ich mir sicher, dass er hier wieder mit seinen harten Low-Kicks arbeiten wird. Und das wird Max Holloway viel Bewegung nehmen. Ich glaube, das wird das Zündlein an der Waage sein. Max vom Volumen her natürlich jemand, der viel schlägt, wo du denkst, der wird nie müde. Aber ich denke, in der Härte wird Justin Gaethje da einfach mehr härtere Treffer landen können.
Wenn ich mich richtig erinnere, waren Leg Kicks nicht schon eine große Waffe von Volkanovski in den Holloway Fights? Ich meine schon, oder? Weißt du das zufällig noch? Oder habe ich hier ein Gespinst?
Ich meine auch, da Volkanovski hätte da auch schon gut mitgearbeitet.
Volkanovski mit den Holzfäller Leg Kicks, habe ich doch immer gesagt.
Und ja, der hat da schon ein paar Bomben abgelassen. Und ich glaube, das ist auch der Weg, wie du Max Holloway knacken musst.
Ich denke aber, dass Holloway sein Striking ist besser. Glaube ich persönlich.
Ja, aber Justin Gaethje hat mit Ah, jetzt hat Trevor Whitman, oder?
Ja.
Einen der besten Trainer, was Striking, der ja, ist schon, der
hat, Whitman ist gar nicht mehr, nee, also Whitmans größte Erfolge sind jetzt auch schon ein paar Jahre her, wenn wir ehrlich sind.
Ja, aber hat Gaethje schon, Usman und Gaethje schon verbessert vom Boxen her, finde ich.
Ja, aber nee. Okay, komm, du, ich glaube halt, dass Holloway gewinnt. Und das wird eine Decision sein, es geht über 5 Runden, aber Holloway wird gewinnen und du wirst da sitzen und dich ärgern und dir denken, ach, warum habe ich ihm nicht geglaubt?
Ja, du denkst das, du klammerst dich halt an das Eisenkinn von Max Holloway. Du sagst dir, Volkanovski hat den nicht umhauen können und anderer hat sowieso nicht geschafft, Dustin Poirier hat ihn nicht umhauen können. Das ist das, worauf du dich berufst.
Nein, ich denke, dass Justin Gaethje in entscheidenden Momenten viel zu hitzköpfig ist.
Und ich glaube, das hat er abgelegt.
Nee, glaube ich nicht. Nee. Und dann wird Holloway genauso wie, hast du gesehen, wie Holloway in seinem letzten Fight erst Korean Zombie ausgekontert hat? Korean Zombie ging auch in den Rambo-Modus, weil er sich gedacht hat, gut, über 5 Runden gewinne ich eh nicht. Entweder knocke ich ihn aus oder werde ausgenockt, ja. Aber Holloway hat ihn wunderschön ausgekontert. Und Holloway wird Gaethje hier auch das ein oder andere Mal wunderschön auskontern. Hat ja super schlagsige Arme, der Kerl. Es wird alles in einem, bei einer Sache sind wir uns einig, es wird ein super geiler Fight, oder?
Ja, also ganz sicher, ganz sicher.
Ja.
Wobei, sind wir mal ehrlich, kennst du einen schlechten Justin Gaethje-Kampf oder einen langweiligen Max Holloway-Kampf?
Nee.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Nee.
Fällt mir keiner ein. Also die haben mich bisher immer begeistert. Und immer wenn einer von beiden auf der Karte stand, wusste ich, oh geil, das wird toll. Und das ist ein Fight, also besser hätte man den nicht machen können. Also das ist wirklich ein sehr würdiger 300-Fight.
Ja. Absolut, super, super geniale Geschichte. Also du sagst Justin Gaethje, glaubst du denn, es wird ein Finish oder?
Ja, Max Holloway K.O. zu schlagen, das wäre natürlich schon ein Kunststück. Aber auf der anderen Seite bin ich ja da voll bei dir, dass, und da habe ich ja anfangs schon gesagt, vom Volumen her, von der Frequenz, Max Holloway nach Punkten zu schlagen, boah, das ist natürlich auch keine einfache Kiste. Das hat bisher nur einer geschafft und das war immer oder fast immer. Oder? Ganz, ganz knapp bei Volkanovski, oder?
Also nicht immer ganz knapp.
Ich meine mich zu erinnern, ein Kampf wäre relativ safe gewesen. Aber zwei hatten wir, die waren, ne? Auch, da gab es auch Menschen, die gesagt haben, oh, ich habe es eher bei Holloway gesehen.
Also ich glaube, der erste Fight war, jo, kann man Volkanovski geben. Der zweite Fight hat jeder Robbery geschrien und der dritte Fight war, okay, Volkanovski hat hier die Diskussion beendet, wer der Bessere ist. Also der dritte Fight war sehr eindeutig für Volkanovski. Nur der zweite Fight, der war umstritten.
Mhm. Aber trotzdem hat es gezeigt, wie schwierig es ist, Holloway nach Punkten zu besiegen. Also das war deswegen, das widerspricht mir halt so ein bisschen. Ach, deswegen muss ich eigentlich sagen, Gaethje gewinnt das Ding mit einem Finish. Aber da spricht dann wieder dagegen, Holloway noch nie K.O. gegangen. Also da müsste man jetzt dann doch dann irgendwann sagen, ja, aber dann ist ja Holloway doch besser. Dann musst du doch auf Holloway tippen, Matze. Ja, aber dann denke ich mir auch wieder, andere Gewichtsklasse. Gaethje vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Bums. Ich bleibe bei Gaethje und ich sage 4. Runde TKO.
Eieieiei. Da hast du jetzt mal einen rausgehauen.
Ja, muss ich ja. 300 halt.
Weili Zhang gegen Yang Xiaonan ist ein Fight. Du, auf den kann man sich freuen. Ich glaube, das wird Top Speed. Zwei geile Kämpferinnen. Die liefern immer ab. Weili Zhang auch keinen langweiligen Fight. Einfach, es wird einfach ein geiler Fight. Ich hoffe, dass Weili Zhang gewinnt, aber es wird einfach ein geiler Fight, das ist keine Pinkelpause, ja? Muss man ganz klar so sagen.
Na, da würde ich auch nicht pinkeln gehen und ich könnte mir gut vorstellen, dass Jan hier einen echt guten Kampf liefert. Es wird, glaube ich, kein Spaziergang für Wiley Tsang. Ich schätze Jan sehr stark ein.
Jo, ich glaube, mehr brauchen wir über den Fight auch gar nicht sagen. Und dann haben wir das Main Event. Alex Pereira versus Jamal Hill. Matze, wir sehen morgen einen neuen Champion im Light Heavyweight.
Du, im Normalfall hätte ich gesagt, hat Jamal Hill gute Chancen. Der hat ein sehr gutes Kinn, kann auch richtig hart schlagen, hat ein gutes, solides Boxen und Pereira macht immer wieder mal Fehler in seinem Striking. Er hat in seinen Kämpfen fast immer, auch gerade jetzt in der Vergangenheit, gegen Adesanya, auch gegen Blachowicz, gegen Prochaska, der hat auch immer ganz schöne Dinger eingesteckt. Also er ist keiner, der die allerbeste Defensive hat. Auch im ersten Kampf gegen Israel Adesanya, da war er auch anfangs angenockt. Also der muss schon aufpassen. Und Jamal Hill kann sich das zu Nutzen machen. Und der hat ein gutes Boxen. Der kann K.O. schlagen, aber auf der Grundlage dessen, dass er jetzt schon so lange nicht gekämpft hat, ich denke da einfach an Ringrost. Und für den Striker wieder in das Tempo reinzukommen, gegen den Alex Pereira zu gewinnen, der in der Vergangenheit sehr aktiv war, wie ich finde, nee, da fehlt das Timing, da fehlt die Distanz, da fehlt vielleicht ein bisschen die Schnelligkeit. Da kommt die Nervosität mit rein. Und wenn dann Alex Pereira da reinkommt und seine Flitzebogennummer macht und dich anguckt, als würde er dich zum Frühstück essen, boah, da musst du erstmal gegenhalten mental.
Er hat doch letztes Jahr gekämpft.
Jamal Hill?
Ja. War im Januar, aber ist fast ein Jahr her halt.
Ein Jahr, okay, dann geht's doch vom Ring raus.
Also ist jetzt nicht hier John Jones, der gefühlt 4 Jahre weg war.
Ist jetzt nicht ewig lang.
Ja.
Aber wie viel Training hast du da aufgeholt? Wie lange dauert so eine abgerissene Achillessehne? Das heilt ja auch nicht so schnell. Und
du, Matze, ich glaube tatsächlich, dass Jamal Hill der härteste Puncher ist, gegen den Pereira bisher gekämpft hat. Er ist aber nicht der Erste. Also Pereira wurde schon mal ausgenockt von Fightern, die weniger wogen, die weniger Knockout-Power haben. Und Jamal Hill wird, je nachdem, wie gut sein Team ist, wird er sich einiges abgeschaut haben. Das heißt, was Adesanya wirklich gut gemacht hat, war, dass er sich bedrängen hat lassen, genauso wie im ersten UFC-Fight gegen Pereira. Und das war ja im ersten UFC-Fight gegen Pereira, war die Runde vorbei. Und im zweiten UFC-Fight gab es genau die gleiche Szene nochmal, aber diesmal gab es den Knockout-Punch. Ich glaube, Jamal Hill wird sich einiges abgeguckt haben. Muss natürlich auf seine Beine aufpassen, das ist klar. Aber bei dem Wumms, den Hill hat, und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Probleme Jiří Prochazka mit Glover Teixeira hatte, und gleichzeitig hat kurz danach Jamal Hill Glover Teixeira wirklich verprügelt und in Rente geschickt. Also die Leute unterschätzen Jamal Hill, weil er vielleicht ein bisschen Plauze hat, weil er vielleicht Kritik also absolut 0, gar nicht ertragen kann oder wegen seinen komischen 2 Daumen hoch als Tattoo, wo ich auch nicht weiß, wie man sich sowas stechen lässt. Die Leute unterschätzen Jamal Hill. Pereira ist natürlich furchteinflößender, ja. Also hast du da zum einen Alex Pereira, vor dem hast du ja wirklich Angst. Also das ist ja wirklich furchteinflößend, dem seine Erscheinung. Und Jamal Hill sieht aus wie, ja, als wäre er gerade irgendwie von der Couch aufgestanden. Ich glaube, deshalb wird Hill sehr unterschätzt und das wird backfiren. Also ich glaube tatsächlich, dass Hill durch Knockout gewinnen wird, weil er super viel Knockout-Power hat. Und ich habe schon immer gesagt, dass ich Jamal Hill gegen Prohazka als Favorit ins Rennen schicken würde. Ich bin davon ausgegangen, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, Hill würde Prohazka ausnocken und ich gehe jetzt auch damit, dass Hill Pereira ausnocken wird tatsächlich.
Ja, wenn die Heilung gut verlaufen ist, also im Normalfall sagt man ja bei einer Achillessehne ein Jahr. Ein Jahr, bis du wieder bei der vollen sportlichen Belastbarkeit bist. Je nach Alter, ne, und Versorgung und also das Ding müsste eigentlich verheilt sein bei ihm. Er ist ja auch nicht, wie alt ist der eigentlich? Ich glaube, er hat noch
32.
Eine gute Heilung, ja. Das sollte alles passen eigentlich. Also das Jahr könnte genau gereicht haben, dass auf alle Fälle sein Bein wieder voll belastbar ist. Also davon gehe ich mal aus. Aber wie ist es halt mit dem Trainingsrückstand als Striker? Ist die Explosivität, das Speed, Tempo, Timing, ist das alles wieder voll da? Nee, ich bleibe bei Pereira.
Und denkst du, wir sehen ein Finish oder es wird eine Decision?
Ich denke, wir sehen Finish.
Matze, UFC 300 ist also endlich da. Morgen Nacht ist es soweit mit dem blauen Käfig, mit goldenen Handschuhen für die Champions. Und ich freue mich wahnsinnig. Wenn du jetzt deine Top 2 Highlights von dem kompletten UFC 300 Event nennen könntest, welche 2 Highlights wären es?
Also ein Highlight ganz, ganz sicher für mich ist nicht Jim Miller gegen Bobby Green, sondern ganz klar für mich, ich glaube, der Kampf, musst du so eine Frage stellen, ist voll
ja,
blöd.
Ja, ja, tut mir leid.
Weil, mal ohne Scheiß, Carsten, für mich ist schon ein Highlight, ohne Kack, Figueiredo gegen Cody.
Ja, ja, auf jeden Fall, ohne Zweifel.
Finde ich schon hammergeil, aber genauso Jiri gegen Rakic, Prohazka gegen Alexander, Hammer, oder? Wie ja. kommt Rakic zurück? Also auch ein Riesenhighlight für mich. Über Charles Oliveira müssen wir gar nicht sprechen. Und Justin Gaethje, Max, ich weiß nicht, worauf ich mich mehr freue. Ich glaube, ich würde Gaethje und Holloway auf alle Fälle wählen. Dann würde ich wählen, ja, Pereira ist einfach immer geil, würde ich wählen. Und Oliveira gegen Sarukian, das sind schon meine Favoriten.
Das sind deine Top 3.
Ja.
Ja, ja.
Hast du eine andere Top 3?
Ich freue mich. Ja, was heißt, ich würde jetzt zum Beispiel Diego Lopez nicht über den Prohazka-Fight stellen. Aber ich freue mich bei Diego Lopez so sehr, weil ich denke, der kann es doch wirklich super weit bringen. Also auf seinen Fight freue ich mich. Ich habe am meisten Herzrasen bei Oliveira gegen Tsarukyan. Weil ich mir bei Gaethje versus Holloway zum Beispiel, das ist mir das Ergebnis ziemlich egal. Ich weiß
nicht. Genau, weil es dir genauso geht wie mir. Du findest beide toll.
Ja, beides geile Typen. Ich gönne beiden den Sieg und ich finde bei beiden eine Niederlage schade. Weißt du, das ist einfach so.
Ja.
Oliveira vs. Tsarukyan, da sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Da habe ich schon jemanden, den ich gerne gewinnen sehen würde und niemanden, dem ich eine Niederlage gönne. Aber es gehört halt dazu. Wenn mein Favorit gewinnt, dann gehört halt eine Niederlage dazu.
Ja, um Gottes Willen, ich habe jetzt auch nichts gegen Tsarukyan. Ich finde den geil. Wie gesagt, seit seiner Niederlage bin ich riesen Fan von ihm. Aber auf der anderen Seite, Charles Oliveira-Fan bin ich halt schon länger. Den verfolge ich halt schon so lang. Da muss ich einfach zu Charles halten.
Ja, ich guck gerade mal was. Tsarukyan gegen Makhachev. Ah, okay, war nicht. Ja. Das war Tsarukyan gegen Makhachev war der vierte Kampf insgesamt, den ich von der UFC kommentiert habe damals. Ich finde es so schade, dass The Zone nicht mehr mal die Events von damals hat. Ich habe mal nachgefragt, können sie mir nicht zuschicken. Ich hätte echt gern die Fights angeguckt, halt mit dem Kommentar. Ja. Doch, meine Highlights, Charles Oliveira, weil ich dort am meisten Herzrasen habe, Diego Lopez, weil ich denke, das ist ein wunderbarer Prospect. Mhm. Und ja, es ist so schwer. Kroatska gegen Rakic. Ich bin ein Riesenfan von Kroatska. Der Typ strahlt so viel aus und ist einfach ein geiler Typ. Und deshalb würde ich sagen, sind das unsere Highlights für UFC 300. Matze, es war eine tolle Fight Week, hat Spaß gemacht. Es ist ein geiles, legendäres Event. Ich bin mir sicher, wir haben bei UFC 400 immer noch unseren Podcast. Sind ja nur 8 Jahre. Und ich glaube das tatsächlich. Mein erstes YouTube-Video mit Kampfgeist kam vor UFC 200. Und jetzt sind wir bei, ja.
Was?
Und jetzt sind wir bei UFC 300. Ich habe nicht vor aufzuhören. Also UFC 500 will ich zumindest noch ein Fan sein. Aber weiß ich nicht, ob ich damit, in 16 Jahren, ja, bin ich knapp 40. Ja gut, dann bin ich wahrscheinlich vielleicht immer noch am Videos machen. Und dann würde ich sagen, Matze, UFC 300 ist vorbei, Samstag auf Sonntag, ab 2 Uhr auf The Zone. Danke an alle, die zugehört haben, danke an alle, die eine Bewertung dagelassen haben. Wir sind kurz vor den 500 Bewertungen auf Spotify. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich letztes Mal danach betteln wollte, dass man Bewertung dalässt. Dann habe ich es leider vergessen. Deshalb jetzt doch bitte und gerne eine Bewertung dalassen. Danke für den Support und Matze, das Schlusswort, das gehört dir.
Ja, absolut. Bitte unbedingt eine Bewertung dalassen. Und ich bewerte jetzt mal diesen 300-Event. Und ich werfe einfach mal in den Raum, dieser 300-Event gefällt mir besser als 100 und auch besser als 200. Ich glaube schon, mit 300 haben wir hier, was die Serie betrifft, 1, 2, 3, die beste Fightcard. Und deswegen freue ich mich unglaublich drauf, ärgere mich ein kleines bisschen, weil ich nicht zu Hause auf meinem Sofa sitze, sondern im Hotelzimmer und auf dem Laptop gucken muss. Aber ich glaube, das wird die Kämpfe nicht weniger spannend machen. Ich freue mich riesig drauf. Und ansonsten muss ich es mir halt noch ein zweites Mal angucken dann zu Hause. Jedenfalls ein Event, das ich sehen lassen kann. Und genauso gut, spannend, aufregend, monströs, kleiner Übergang für den Carsten, seine Monsterwerbung, wird unsere nächste Podcast-Folge sein. Ich glaube, das wird auch eine Hammer-Podcast-Folge, oder? Das wird so eine Überlängen-Podcast-Folge, so nach dem Motto wie Ben Hur oder Titanic. Mhm. Einfach lange. Ich bin gespannt drauf. Freut euch aufs Wochenende, habt viel Spaß mit dem 300-Event und wir freuen uns auf unsere nächste Podcast-Folge, wenn wir dann über den 300-Event sprechen dürfen. Bis dahin, ciao.